Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So eine Art von Stift, der Podcast, in dem Kreativität auf Tinte trifft. Mit der Künstlerin Luisa.
Und mit dem charmanten Jens.
Hallo, guten Tag.
Hallo.
Worum geht's diese Woche?
Also, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, über diese
Verrücktheit.
Genau, wir hatten über die Verrücktheit gesprochen und über die Bildhauerin Camille. Genau, und über den Bildhauer Auguste. Ja, das mit der französischen Aussprache klappt noch nicht so ganz gut, aber ich lerne ja gerade Französisch, deswegen.
Wem fällt es leicht?
Genau, die Franzosen, die machen ja auch immer alles ein bisschen anders als alle anderen. Nein. Oui. Also, wir wollen hier keine Stereotypen verbreiten, sondern wir wollen uns um besondere Themen kreisen. Und heute habe ich mir gedacht, weil wir über Verrücktheit und Wahnsinn gesprochen haben, die Definition von beiden hängt sehr davon ab, wie gerade die Norm in einer Gesellschaft festgesetzt wird. Und ich glaube, für einen Künstler oder eine Künstlerin ist das unglaublich wichtig zu wissen, was für eine Wertenorm existiert gerade in dieser Zeit, an diesem Ort, wo ich Kunst mache, und welche Normen sind für mich tragbar. Oder welche Norm finde ich untragbar oder nicht zu ertragen? Und gegen welche Norm möchte ich eigentlich anarbeiten? Also oder dagegen arbeiten oder sie erweitern oder wie auch immer. Mhm. Weil ich glaube, das ist eine der Hauptaufgaben der Kunst, genau diese große Box von was ist eigentlich unsere Norm? Das heißt.
Du meinst so Finger dahin stecken, wo es wehtut, so in die
immer,
und so?
Immer.
Das ist Kunst.
Das ist Kunst, ja. Und deswegen
unter anderem, ja.
Ja, natürlich. Also unter anderem, du hast recht. Und die erste Frage, die ich dir jetzt gerne stellen würde, ist: Was glaubst du, wir jetzt 2025 hier in Deutschland, im Rhein-Main-Gebiet, was glaubst du, herrscht für eine Norm, so ganz spontan würdest du sagen? Lebst du in einer freien Gesellschaft oder in einer unfreien Gesellschaft? Wie würdest du es ganz persönlich beschreiben?
Uff, das ist nicht so schnell zu beantworten, glaube ich.
Ja, natürlich. Auch eine große Frage.
Und auch noch für mich persönlich schwieriger einzuschätzen seit Covid. Ich habe das Gefühl, dass seit Covid sich sehr viel verändert hat. Die üblichen Zeiten, in denen früher die Straßen leer waren, wo man gesagt hat, okay, dann fahre ich um diese Uhrzeit, weil dann wird der Verkehr weniger sein. Sowas ist aktuell nicht mehr so vorhersehbar, habe ich das Gefühl. Und viele andere Sachen, die da irgendwie mit zusammenhängen.
Das heißt, um dich richtig zu verstehen, das heißt, vorher konntest du die Gesellschaft besser einschätzen als jetzt?
Vorher war ein bisschen mehr klischeehafter das Ganze irgendwie, finde ich. Also insgesamt so die größte Norm, sage ich jetzt mal. Viele haben sich immer nach einem Strang bewegt.
Und das heißt,
da bin ich noch, ich finde auch seit Covid falle ich viel weniger aus dieser Norm als vorher.
Ah, das ist sehr interessant.
Ein sehr, sehr gutes Beispiel zum Beispiel ist, vor Covid konnte ich nicht auf eine Party gehen, ohne dass jemand erfahren hat, dass ich Tätowierer war, und dann wurde ich angequatscht. Also nicht, dass es uncool ist oder sowas. Manchmal wollte ich meinen Feierabend haben, aber ich rede eigentlich immer gerne über das Tätowieren. Und ja, was die für Tattoos haben und was für Pläne sie noch haben und was das kosten würde und so ein Kram. Und mittlerweile, gerade seit Covid, hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, ist meiner Meinung nach die Tätowiereranzahl drastisch gestiegen. Und deswegen ist es mittlerweile so, dass irgendwie auf jeder Party dann irgendjemanden kennt. Und wenn nicht, ich sogar dort auch noch 2, 3 Tätowierer treffe. Na gut, jetzt gehe ich nicht mehr so viel auf Partys, aber die letzten, die waren, das war halt so. Und jeder kennt irgendjemanden, der irgendwie irgendwo tätowiert.
Das heißt,
allein das schon, ja. Das ist, das heißt, ich, ohne mich zu bewegen, bin in der Norm halt verrutscht. Das heißt, die Norm schwingt anscheinend auch hin und her.
Ja, natürlich. Also ich zum Beispiel bin eine Frau, die in manch anderen Zeiten oder in manch anderen Norm, Gesellschaften jetzt schon tot wäre. Das weiß ich. Also weil, also das, und jetzt kann ich ein einigermaßen freies Leben führen, würde ich sagen. als Frau in Deutschland, gerade jetzt in dieser Zeit. Ich habe mein eigenes Konto, ich darf Auto fahren, ich darf wählen, ich durfte auf die Uni gehen. Ich durfte zum Beispiel selbst entscheiden, was ich studiere. Und
sowas.
Ja, das denkt man nicht. Aber meine Mutter zum Beispiel, die durfte nicht entscheiden, was für eine Ausbildung sie macht. Das hat ihr Vater entschieden, also mein Opa. Das muss man sich mal vorstellen. Und meine Oma hatte...
Ja, aber nicht, weil es da... Es war schon anders in der Zeit, aber ich glaube, da hat der Opa dann eher einfach sich dieses Recht genommen, oder?
Ja, aber das war
sehr... Weil es ist jetzt nicht so, dass sie nicht hätte dürfen können.
Nein, die durfte nicht. Die durfte nicht entscheiden, was sie für eine Ausbildung macht. Das, ja, was glaubst du, wie das früher war? Du
hast gesagt, dass der Großvater das so gesagt hat.
Der Großvater hat das für sie entschieden. Also ihr Vater, mein Großvater, ist natürlich mein Opa.
Ja, aber nur weil der das jetzt so gemacht hat, heißt das nicht, dass es bei anderen auch nicht war. Und das
natürlich.
Dürfen, also vom Gesetz aus?
Ja, vom Gesetz aus. Aber wir reden jetzt nicht von der Gesetzgebung, wir reden von einer Norm. Das, was ich meine, ist, das ist normal.
Sorry, mein
Fehler. Genau, das ist normal. Und in den Generationen vorher war es normal, dass das Oberhaupt der Familie der Vater war und der entscheiden konnte, was mit den Kindern passiert.
Ja, verstehe, ja.
Und der Erstgeborene war der erstgeborene Sohn durfte dann auch studieren. Und die anderen nicht. Also das war die Norm. Heutzutage hoffe ich natürlich, dass in vielen Familien Gleichberechtigung herrscht. Zum Beispiel, ich meine, Geschlechter, Rollen und ist ja ein großes Thema. Und da ist ja die Norm, ich glaube, auch seit Covid nochmal enorm aufgerissen. Das heißt, diese ganzen Fragen von, was ist eigentlich Mann, was ist eigentlich Frau, dann gibt es die ganzen Facetten dazwischen oder beides oder überhaupt kein Geschlecht haben oder wie lebe ich meine Sexualität aus, bin ich bi, homo,
das breitet ja den trans, Boden der Norm überhaupt generell aus, so in alle Richtungen, das wird ja alles viel, viel weitläufiger.
Ja, facettenreicher, also umso mehr die Menschen, also wenn du jetzt zum Beispiel behauptest, ich bin, was weiß ich, ich trage Tattoos und vor 50 Jahren wärst du damit in die kriminelle Ecke gerutscht, noch, dann darfst du, ist jetzt dadurch, dass es immer wieder thematisiert wurde, immer mehr Menschen natürlich Tattoos tragen und das zu einem Trend wurde, wir erleben das ja gerade, umso mehr wird das in die Norm mit eingegliedert. Und dann irgendwann erfährt es dann eine Umdeutung. Ja? Das heißt...
Tattoos sind mittlerweile einfach nur ein Luxusprodukt.
Genau, weil es vor allem sehr teuer ist. Ja.
Ja.
Ja, genau.
Das ist Kunst und Luxusprodukt.
Genau. Kunst ist immer Luxus.
Sowieso, stimmt.
Stimmt. Also deswegen, wenn ihr bald mein Buch kauft für 20 Euro, kann man jetzt schon vorbestellen, die Nahtstelle der Dinge, dann ist das auch ein Luxus, diese 20 Euro dafür zu investieren. Glaubt's bloß nicht. Aber es lohnt sich.
20 Euro, so eine Geschichte.
So eine Geschichte, wo ihr wirklich ein paar Stunden beschäftigt seid.
Am 10.9. kommt's raus?
Genau. Aber was habe ich zum Beispiel im meinem ersten Buch, Die Oberfläche des Chaos, habe ich zum Beispiel auch gegen eine Norm angeschrieben. Und das war zum Beispiel, dass man, ich glaube, ich habe noch nie eine Geschichte gefunden, die anfängt in einer Toilette ohne Fenster von einem verdreckten kleinen Mädchen, was damit beschäftigt ist, dieses Klo von Urinstein zu befreien.
Erstmal schön schocken, gell?
Ja. Und das habe ich ganz bewusst gemacht. Und ich habe gesehen, wie die Leute darauf reagiert haben. Als sie das gelesen haben, von Abscheu, von Mitleid mit mir, weil ich das ja geschrieben habe. Ja. Aber
gut.
Ja, es ist gut. Dann haben die mich angeguckt. So, du Arme, du musst so eine bemitleidenswerte Geschichte schreiben. Da habe ich mir gedacht, euer Mitleid könnt ihr euch in euer normierten kleinen Po schieben, habe ich mir gedacht. Das brauche ich
nein, nicht. Nein, das können Sie der, wie hieß die Protagonistin?
Die Protagonistin Elli.
Können Sie der Elli schreiben?
Ja, genau. Aber die Elli ist ja so viel cooler, weil die Elli...
Oder erstmal das Buch zu Ende lesen.
Ja, genau. Vor allem. Genau. Aber die Elli, die hatte diese Fähigkeit, wirklich die Dinge so zu sehen, ohne sie gleich mit zu beurteilen von... Das ist jetzt gut, das ist jetzt schlecht, das ist beneidenswert und das ist bemitleidenswert. Und deswegen bin ich unglaublich stolz auf diese Ellie, weil sie hat mir auch diese Fähigkeit immer noch mehr mitgegeben.
Super.
Ja, und die entwickelt sich gerade ganz, ganz langsam, kommt die so von hinten. Und ich habe ja auch noch ein paar Lesungen. Da habe ich mir gedacht, gerade wenn man solche schwierigen Rand, also der Ränder der Gesellschaft beschreibt oder auch die Ränder der Norm, dann braucht manchmal so ein Kunstwerk auch ein bisschen Zeit, um verstanden zu werden. Weil die Leute das natürlich immer noch beurteilen, aus der Warte, wo sie gerade stehen.
Ja, und dann muss man es erstmal mitkriegen und dann auch noch, das darf ja immer erstmal wirken.
Genau.
Es dauert ja immer Ewigkeiten, bis sich Leute an irgendwas gewöhnt haben.
Ja, ja.
Oder bis man irgendwas wirklich begreift.
Ja, und zum Beispiel der Van Gogh, der hat ja damals einen großen Normbruch gemacht, in dem wie er geschrieben hat. Und die Leute haben das nicht verstanden. Und der ist daran verzweifelt.
Geschrieben?
Geschrieben.
Van Gogh, der große Dichter. Jeder kennt ihn.
Ja, ihr müsst wissen, in meinem Kopf, ich habe heute wieder so schön geschrieben, für mich ist alles Literatur. Verzeiht mir. Also er hat natürlich gemalt. Er hat er hat was Neues geschaffen und das muss man dann halt auch aushalten. Du kannst als Künstler in der Norm bleiben und das liefern, was die Leute wollen.
Genau, Auftragskünstler.
Genau. Oder du wagst halt mal den Weg oder den Blick hinaus aus dieser Norm und hältst es dann auch aus, vielleicht so ein bisschen in Spannung zu stehen.
Ich bin irgendwie zwischen den zwei Punkten voll gefangen immer wieder. Ne?
Ja,
es aber das so ist... Es geht so ein Ping-Pong hin und her. Ich habe ja halt die Aufträge, Leute haben ja Wünsche, meistens klare Vorstellungen. Und dann bin ich ja auch ein Wunscherfüller irgendwo, ja. Mhm. Ich bin ja auch irgendwie, ich bin ja nicht hochnäsig und sage, nee, sowas mache ich nicht.
Mhm.
Höchstens, wenn ich irgendwas nicht kann, kann ich es leider nicht erfüllen. Aber sonst, wenn es in meiner Macht liegt, bin ich immer dann dabei, ne?
Ja, aber du bist ja auch, du verdienst ja ganz, genau, du hast ganz klare Aufträge und verdienst dann jeden Tag dein Geld damit.
Ja.
Das haben viele Künstler in der Welt schon gemacht, zum Beispiel Auftragskünstler, Porträts malen, ja.
Ja,
und stimmt. Aber die haben trotzdem, genau, überhaupt nicht. Das sind die Sachen, die ich mir in Berlin angeguckt habe.
Man kann sich nicht so auf eine Seite komplett schlagen.
Nein,
weißt du?
Darfst du auch nicht. Aber
ich müsste entweder meine freie Kunst aufgeben, da, was ich mich, also den Pfad, in dem, auf den ich mich super entwickle und was da alles noch kommen wird. Oder halt wirklich hochnäsig sein und dann nur noch seltener tätowieren, weil wer will diese Kunst dann schon tätowiert haben?
Nein, 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 das große Geheimnis und das ist das, was ich auch will. Ich will Geschichten schreiben, die die Menschen wirklich erreichen, aber trotzdem auch ab und zu den Horizont und den Blick und das Herz erweitern. Ganz einfach, weil das ist wirklich, das ist der schmale Grat zwischen dem einen und dem anderen. Was nützt mir denn, ich habe früher Geschichten geschrieben, hat kein Schwein verstanden. Ich habe manchmal zwei Wochen später drauf geguckt und habe es dann auch nicht verstanden, weil es unverständlich war, weil es so außerhalb der Norm war. Dann kannst du auch nichts damit anfangen. Als ich in Berlin war, und es tut mir leid, dass ich mir leider nicht, ich habe mein Handy da nicht dabei gehabt und ich habe kein Foto gemacht von dem Bild, deswegen weiß ich nicht mehr, von wem es ist. Aber das waren Porträts und alle hatten einen ganz besonderen Ausdruck, so wie als hätte man die Seele der Menschen gesehen, aber in der verspieltesten, schönsten Form. Also als ich davor stand, habe ich gedacht, der Maler muss einen unglaublichen, sanften Blick auf die Menschen haben. Der hat sie nicht bloßgestellt, sondern er hat sie in einem ganz sanften, liebevollen Ton getroffen. So ganz und nur in so einem leichten Lächeln, in so einem Strahlen der Augen und so ganz, ganz, ganz fein. Da dachte ich, was für eine Kunst, das, sowas hinzubekommen. So was Eigenes und trotzdem in einem Auftrag zu schaffen.
Ja, der liebevolle Ton.
Genau, gut. Der liebevolle Ton.
Ziemlich gut.
Ja.
Und aber kennst du das, wenn du zum Beispiel einen Film guckst und die wollen da irgendwas, irgendeine Art Message rüberbringen und am Ende bist du aber irgendwie enttäuscht, weil das hätte so viel krasser sein können. Das klingt, als hätte derjenige das auch getan, der dachte so, okay, wenn ich das jetzt so krass mache, wie ich Bock hätte, würde es keiner verstehen. Weißt du, was ich meine?
Genau.
Und dann muss man sich aber so zurückhalten, das ist echt ein schwieriges Ding.
Ja,
so, ne?
Ja.
Und es kommt ja auch drauf an, wen du das vorgibst dann.
Genau.
Also wen du das hinlegst.
Ja, Also das Werk. Zum Beispiel der Film Parasit, den haben wir beide geguckt.
Mhm. Empfehlenswert, der ist echt
ja.
gut.
Ja, fand sehr, ich gut. Sehr guter Film. Und das ist zum Beispiel etwas, der ist ein sehr berühmter Regisseur gerade.
Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass nicht jeder den auf Anhieb versteht.
Ja, natürlich. Klar.
Ich meine, das hat dann natürlich immer was mit deiner eigenen Entwicklung zu tun und welchem Alter du bist. Ich muss gerade dran denken, dass als damals Matrix rauskam und ich den ersten gesehen habe, ich davon nichts verstanden habe.
Ja.
Es hat ein paar Anläufe gebraucht.
Ja.
Aber dafür ist er ja umso größer geworden am Ende.
Ja, ja. Das ist, also, was, das ist natürlich, das macht einen Künstler aus, zu wissen, und das bringt nur die Erfahrung, wie weit möchtest du hinausgehen, von den Menschen weg und wie weit möchtest du auf die Menschen zugehen? Und das hat eigentlich, wenn ich es gerade so recht bedenke, gar nicht so viel, auch mit der Kunst hat es viel zu tun, aber eigentlich auch mit deinem Handeln, kommen wir zurück zur Norm. Wie weit will ich in dieser Norm bleiben und wie weit gönne ich mir ab und zu auch mal außerhalb zu sein? Dieser, wie unsere Gesellschaft das von dem richtigen Leben sieht.
Ja.
Ja, und ich gönne mir ja sozusagen meine kurzen Ausflüge. Aber das ist die große Frage. Und diese Frage wirst du dir dein Leben lang stellen, solange du Kunst machst.
Ja. So sieht's aus.
Ja. Und der Parasit, der Film, der Regisseur, der hat trotzdem die Geschichte so erzählt, dass sie einen Anfang hat und ein Ende hat, dass es einen Verlauf hat. Ich habe schon Filme gesehen, da ist der Anfang, das Ende und der Mitte und dann drehen sie sich und du weißt gar nicht mehr, in welcher Zeit du bist.
Das ist doch die Kunst an dem Film.
Ja, ja, genau. Und dann ist es super schwer, zum Beispiel David Lynch, ist gar nicht mehr so populär heutzutage, aber David Lynch hat sehr großartige Filme gedreht, die unglaublich schwer zu verstehen ist. Und der hat immer als Regisseur gesagt, ich scheiße auf Hollywood und wir können uns mal Filme...
Nicht so leicht verdaubar eigentlich.
Genau, und der hatte dann, ist dann im Prinzip, hat er sich von der Filmindustrie abgesagt oder ihr den Rücken zugekehrt und macht auch keine Filme mehr. Also, ich meine, wie wir gerade gesagt haben, Kunst ist ein Luxus und vielleicht der bedeutendste Luxus, den man sich wirklich leisten kann. Reiche Leute leisten sich am Ende Kunst. Wie auch immer, war in der Geschichte so. Ich hoffe ja immer noch auf den reichen Menschen, der dann sagt, ja, Luisa, ich sehe dein unglaubliches Potenzial. Ich gebe dir mal eine Million in die Hand, schreib noch mal die nächsten 10 Bücher. Kein Problem, ich bin hier. Aber du, soll ich dir mal was sagen? Die wenigsten Schriftsteller, die ich wirklich kenne und die ich absolut verehre, haben von der Kunst leben können. Die Leute, die wir kennen, die wir so verehren, die wenigsten davon haben wirklich von der Kunst gelebt, sondern hatten immer Leute, meistens mit Geld oder Familienmitglieder, die denen das Geld gegeben haben.
Ja, ein Mäzen, gell?
Ja, genau. Weißt du, warum das so war? Weil Van Gogh hätte nie in der Zeit, als er angefangen hat, diese Bilder verkaufen können, weil sie keiner verstanden hat. Du kannst doch nicht erwarten, dass Leute neue Dinge produzieren, neue Dinge auf den Markt bringen. Und alle schreien Hurra. Die Leute, manchmal brauchen die fast 100 Jahre, um so ein Werk zu verstehen.
Yep.
Und heute hast du aber den Anspruch, und das ist ganz klar kapitalistisch, das, daran sieht man mal, in was für einer kapitalistischen Welt wir leben. Hat auch jemand zu mir gesagt, du, wenn du eine richtig gute Schriftstellerin bist und richtig Erfolg hast, dann brauchst du deinen Bestseller. Dann musst du von deiner Kunst leben können. Und da habe ich mir gedacht, das hat nichts damit zu tun. Das spielen so viele Faktoren.
Das ist ein Wunschdenken.
Ja, ich versuche etwas zu schaffen.
Das ist natürlich übelst cool, wenn du während deiner Lebzeit noch dafür Lob bekommst.
Ja, natürlich. Aber deswegen, die Künstler waren schon immer auf eine Art abhängig finanziell. Dann sind sie unabhängiger in ihrem Handeln. Du kannst deine Kunst nicht komplett an das kapitalistische Prinzip hängen. Das geht nicht.
Habe ich nicht vor.
Gut.
Ich meine, ich muss mein täglich Brot verdienen und ich bin froh, dass es auch so klappt. Bin da auch übelst dankbar drüber. Nochmal zurück zur Norm, was mir da auch noch aufgefallen ist, ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der das sieht, so ist irgendwie die Statussymbole von Vor-Covid zum Beispiel auch immer mehr an Kraft verlieren und die neueren sind mehr so dieses Zeit haben, glückliche Familie, ein Garten, der wächst, so Sachen.
Ja.
Irgendwie. Ist nicht mehr so unbedingt das größere Auto, sondern der schönere Garten.
Ja.
Oder so.
Ja, du,
in Covid. Und das ist aber eine etwas richtigere Richtung, finde ich. Das gefällt mir ganz gut.
Ja.
Es gibt wieder Hoffnung.
In Covid, glaube ich, haben ganz viele, also mir ging es so, ich weiß nicht, wie es euch da draußen ging, aber für mich war das Schlimmste, dass ich, also ich hatte ja Glück, weil ich war nicht alleine, so. Aber ich habe Menschen gesehen, die alleine waren und um die habe ich mir richtig große Sorgen gemacht, so. Und ich habe sehr genau die Leute beobachtet in der Zeit und das Wichtigste für mich war zu sehen, dass ich eine ganz krasse Verbindung halt zu meiner Familie habe und dort nicht alleine bin und wir in einer Krise wirklich gut zusammen zu funktionieren, so, mhm. und keiner durchgedreht ist.
Sehr schön.
Und da gab es ganz andere Geschichten. Ja, weil man könnte ja auch so eine Krise benutzen, um nochmal zu sehen, was ist mir eigentlich wichtig.
Haben anscheinend viele.
Ja, ja.
Viele sind aus Städten aufs Dorf gezogen. Die meisten wissen jetzt, dass die Freizeit und die Zeit mit Freunden oder Familie halt wichtiger ist, als zu arbeiten.
Ja.
Und anscheinend setzen sich immer mehr dafür ein.
Ja.
Ist auch ein schönes Ding.
Ja, finde ich auch. Und ich habe auch das Gefühl, dass durch Covid die Leute wieder mehr lesen, das Lesen mehr gelernt haben. Weil ich meine, wenn du die ganze Zeit zu Hause gehockt hast, nee, ich habe auch gemerkt, dass durch Covid, kann mich natürlich täuschen, ich habe da jetzt keine Zahlen im Kopf, aber dass viel mehr Leute jetzt auch wieder lesen und auch junge Leute, die da in der Pubertät auch in Covid zu Hause sein mussten.
Mhm.
Ich meine, du kannst nicht stundenlang am Handy sitzen, irgendwann drehst du durch. Ich habe ja dann auch ich habe geschrieben, ich lese immer, das ist ja für mich, es gehört ja zum Alltag dazu, aber ich habe sehr viele Bücher in der Zeit lesen können und dachte so, wow, krass, dass ich so viel Zeit, ich musste aber auch dann arbeiten, das für mich war ja Covid, ich war im Notdienst, ich bin einer der wenigen, die fast komplett durchgearbeitet haben. Deswegen.
Eine der Tapferen.
Ja, es war ganz schön anstrengend. Das mal zu merken, wie das ist, dann in so Krisensituationen einer dieser Pfeiler zu sein, die dann den Wahnsinn der Leute auffangen, das war schon heftig. Da habe ich die Abgründe der Leute gesehen, wirklich. Also da hat sich einiges aufgetan, wo ich mir gedacht habe, das habe ich zum Beispiel persönlich davon gelernt, ich halte mich auch von Sachen auch einfach fern. Ganz einfach.
1,50 Meter Sicherheitsabstand mindestens.
Genau, also vor allem von dem Wahnsinn der Leute. Dann kommen wir wieder zurück.
Genau, wo fängt der an, wo hört er auf?
Man genau. weiß es nicht. Weil manchmal ist der große Wahnsinn auch in der Mitte der Gesellschaft zu finden. Das wissen wir alle.
Ich weiß auf jeden Fall, dass was für mich manchmal wahnsinnig ist, ist halt für die, so bin ich für die halt genauso wahnsinnig. Und das weiß ich sehr wohl und akzeptiere es auch und ist auch sehr schön so.
Ja, ja. Und ich freue mich, dass ich immer in gewissem Sinne, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft, ich arbeite, ich zahle meine Steuern, sozusagen, ich bin jetzt kein Aussteiger oder Aussteigerin,
ja.
aber trotzdem bewahre ich mir, egal wo ich bin und was ich mache, ich bewahre mir mein Selbst, ganz einfach. Und ich mache das viele
Würdest Dinge. Würdest du aussteigen?
Ich habe schon sehr lange darüber nachgedacht.
In einer Höhle wohnen am Strand?
Nicht oder in der Höhle. also es ist so, ich habe einfach viele Menschen, die mir sehr viel bedeuten. Und die so ganz ohne mich zu lassen, will ich nicht. Und die würden mir fehlen. Das heißt, ich würde schon gern vielleicht irgendwo leben, wo es dauert, sehr lange dauert, bis man vielleicht auf eine Autobahn kommt oder so. Mhm. Aber so ganz meine Menschen, die ich liebe, so komplett gar nicht mehr zu sehen. Oder
valider Punkt.
Genau, so ist das. Weil ich weiß zum Beispiel seit Corona, dass ich dachte früher, ich wäre viel unabhängiger und bräuchte die Menschen eigentlich nicht. Und das habe ich zum Beispiel gelernt. Ich bin eine starke Frau und ich schaffe auch viel, aber ich will es nicht alleine schaffen. Das ist mein Resümee.
Schön, schön.
Okay, und wir dürfen als Künstler immer ein bisschen außerhalb sein.
Ich war ja mal eine ganze Zeit lang ziemlich akribisch dahinterher, da irgendwie so am Rande der Gesellschaft wie möglich zu sein. Und ich bin auch der Meinung, dass ich immer so die Arten und Weisen sehen kann, wie man leben kann und da habe ich halt ein bisschen was ausprobiert und irgendwie hat es mich dann doch teils unfreiwillig, muss ich zugeben, Aber gut, was ist am Ende unfreiwillig? Hätte ich nicht gewollt, wäre es nicht so passiert. Aber ich bin doch gut ein paar Schritte zurück rein. Aber vielleicht, wie auch vorhin genannt, hat sich einfach die Norm so verschoben, dass ich wieder drin bin. Wie vorhin gesagt, als Tätowierer habe ich mich jetzt nicht irgendwo hin bewegt oder sowas, aber es hat sich halt, das Umfeld reagiert halt anders plötzlich, ne?
Ja.
Das ist echt interessant zuzusehen.
Ja.
Da wird man am liebsten ein bisschen Mäuschen spielen und wissen, wie sind denn die nächsten Schritte? Wie sieht denn die Zukunft so aus?
Ja, das ist ich voll bin, interessant. Ich habe so das Gefühl, dass da auch sich noch einiges tun wird. Und ich glaube, Deutschland kann da auch Vorreiter sein, von, dass wir wirklich eine tolerante Gesellschaft werden können, ja, in der Minderheiten geachtet werden, in dem religiöse Pluralität.
Wenn ich hier, wo dann?
Ja, genau. Und dass Frauenrechte haben. Hier. Ja, das, ich fühle mich wirklich, ich darf sagen, was ich mir vorstelle. Wir dürfen in dieser Gesellschaft auch Kritik üben, auch am System. Also ich möchte auch noch ein bisschen was verändern. Also ich bin bereit, auch noch einige Schritte zu gehen.
Die Rente noch weiter zu
pushen. Ja, komm, wir drücken.
Wir drücken immer.
Okay, also in dem Sinne, könnt ihr euch ja selbst auch mal fragen, wie wohl fühlt ihr euch in dieser Gesellschaft? Wann gönnt ihr euch vielleicht mal eine Auszeit?
Gehörst du zu einer Norm?
Genau, welche Norm kreieren wir alle zusammen, die vielleicht auch gar nicht gut ist? Ja.
Ja. Schon komplex, gell?
Ist ein komplexes Thema. Wir haben es auch wirklich nur in der Oberfläche Aber wir schneiden hier oft viele Themen einfach nur an. Aber das ist, so ist der Podcast. Der Podcast ist in meinen Augen so gedacht, dass da Impulse entstehen, wo man auch selbst zu Hause
nochmal... Ist doch schön, dass wenn man sich das dann anhört, dann nochmal ein bisschen sacken lassen kann und dann nochmal eigene Gedanken
kommen. Ja, natürlich.
Und falls du Gedanken hast und Fragen oder irgendwas nicht stimmte, deiner Meinung nach oder sowas, schreib uns doch gerne. Mich könnt ihr auf Instagram erreichen unter Jens von Herz und die Luisa unter Luise Linda Reiter. Und vergiss nicht, bald ist der 10.9. Was war nochmal mit dem 10.9.?
Ja, genau, die Nahtstelle der Dinge vorzubestellen beim Trabantenverlag und ab 10.9. in deiner Buchhandlung, deiner Lieblingsbuchhandlung oder wo auch immer du deine Bücher herbekommst. Genau, wo du den heißen Stoff herbekommst.
Sehr gut. Bestellt es euch vor.
Ja. Also bis dann, bis nächste Woche.
Macht's gut, ciao, ciao.
Tschüss.